und herzlich willkommen zu The Calling, Folge deinem Ruf. Der Podcast für Frauen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen wollen. Im Business und privat. Lieber Robert, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass du gesagt hast, yo, ich bin bei dem Interview mit dabei für das neue Buch und wer weiß, vielleicht sogar auch Filmprojekt. Ich habe dich über die Marlies kennengelernt, eine Kundin von mir, die dich sehr empfohlen hatte. Und nachdem ich ein bisschen recherchiert habe, habe ich gedacht so, wow, was für ein toller Mann. Und deswegen freue ich mich nochmal umso mehr und mag auch die Zuschauer und Zuhörer gar nicht lange warten lassen. Nämlich mit der Frage, stell dir vor, du hattest gerade von erzählt, du warst beim Filmfestival, bist auf dem Festival, abends auf der Party und da kommt jemand, der einfach nur neugierig ist und fragt dich, sag mal, erzähl doch mal der Meute, die hier gerade mit dabei ist, so in 5 bis 10 Minuten, wer bist du überhaupt, was machst du und was hat dich zu dem geführt, dass du jetzt hier bist und deinen Preis gewonnen hast?
Also ich glaube, da dreht sich ganz viel in diese Geschichte um Kreativität und die Erweckung von Kreativität. Und ich bin lange Zeit rumgelaufen und habe geglaubt, ich bin nicht kreativ. Und ich habe auch in meinem ersten Studium habe ich Informatik studiert, weil ich geglaubt habe, ich wusste nicht, was ich machen soll und dachte mir, Informatik und Nebenfach Wirtschaft, das ist so, da verhungert man nicht. Das ist sowas, was man studiert, wenn man eben nicht weiß, was man studieren soll. Und dann habe ich parallel mit meinem Bruder schon angefangen, kleine Filme zu drehen. Das war aber mehr, sagen wir mal, so kreativ seine Initiative. Und ich hatte mich ja eher so in der Funktion des Organisators und des Möglichmachers gefühlt. Manchmal hatten wir aber einfach keinen Regisseur oder kein Buch, dann habe ich das eben auch gemacht, aber eher so als, weil es denn eben kein anderer macht. Und dann habe ich trotzdem nach dem Informatikstudium habe ich festgestellt, ich bin nicht, das ist nicht mein Ding, also gar nicht. Ich habe es trotzdem zu Ende gemacht, so Kind meiner Eltern, man macht zu Ende, was man beginnt. Und habe in einem Keller ein Jahr lang eine 3D-Software entwickelt für die DASA, irgendwie so ein Raumkleider, den man dann darstellt. Und das war aber, ich bin da ein Jahr lang früh in der TU in den Keller gelaufen und habe programmiert und bin abends wieder raus. Wir haben dann noch mit so grünen Monitoren gearbeitet, habe ich den ganzen Tag mit so einem grünen Monitor reingeschaut und dann verschraubt sich die Wahrnehmung der Augen. Und wenn man rausgeht aus einem Tag, wo man in den grünen Monitor schaut, sieht man alles rot, also die Komplementärfarbe davon. Habe ich erstmal eine halbe Stunde lang alles, was weiß war, rot gesehen. Und ich habe auch so rot gesehen, weil also es war nicht meins. Und dann habe ich mich an der Filmhochschule beworben und habe gedacht, Filme machen macht mir schon Spaß und habe mich aber als Produzent beworben, weil ich eben noch immer nicht geglaubt habe, ich bin nicht kreativ. Wobei heute, muss ich sagen, ist auch das Produzentendasein wahnsinnig kreativ. Aber meine Motivation, Produktion zu studieren, war, weil ich habe geglaubt, ich bin der Mann, der Business gut kann und organisieren, aber Kreativität nicht. Und dann ist das Studium insofern schiefgelaufen, als dass die Doris Dörri da angefangen hat als Professorin in der Zeit, so nach 2 Jahren meines Studiums, und hatte noch selber keine eigenen Studenten. Die hat einen Lehrstuhl aufgemacht, eben Creative Writing, Drehbuch, und hatte keine eigenen Studenten in dem ersten Jahr, sondern der war eben da, der Lehrstuhl, und die hat schon mal eine Vorlesung gemacht oder vielleicht sogar mehrere, das weiß ich nicht mal so genau. Und dann durften die anderen Studierenden, also die Regie-Studierenden und Produktionsstudierenden, durften dahin gehen. Und dann durfte ich eben statt in Buchführung in Drehbuch gehen. Und da bin ich natürlich lieber in Drehbuch gegangen, statt in Buchführung. Und dann hat die uns gezwungen, das war, glaube ich, 14 Tage der Kurs, da hat die uns gezwungen, also jeden Tag haben wir so über die Heldenreise, Dramaturgie, Theorie, was von ihr erfahren und mussten nachts dazu immer eine Geschichte schreiben zur jeweiligen Station, die wir gerade dran hatten. Und da habe ich mir die ersten Nächte tatsächlich irgendwie, um den inneren Zensor zu überwinden, der gesagt hat, du kannst das nicht, musste ich mir erstmal 3 Bier gönnen, damit der schweigt. Und habe dann mit 3 Bier auf dem Kessel angefangen zu schreiben. Und war dann am nächsten Tag immer total überrascht, was dann da auf dem Papier stand. Das waren ja echte, also mir hat das gefallen, was da auf dem Papier stand. Und ich konnte es immer gar nicht glauben. Und habe dann auch immer ganz brav vorgelesen. Das war jetzt nicht Pflicht, aber mich hat es so umgehauen. Dann habe ich dann auch noch vorgelesen und hatte auch gutes Feedback bekommen. Und da war bei mir so ein Schalter umgelegt. Also so das, was meine Deutschlehrerin in der 6. Klasse bei mir wegzementiert hat. Ich hatte so eine Lese-Rechtschreibschwäche und dann ging es halt immer nur um Rechtschreibung und Sach- und Ausdruck. Also alles, also nicht um kreatives Schreiben. Das hat die das erste Mal gelöst und dann war eigentlich so ein bisschen der Knoten geplatzt. Und es hat natürlich noch eine ganze Weile gedauert, bis ich das auch angenommen habe. Und ich habe mich dann auch in anderen Genres rumgetrieben, also auch als Regisseur und als Kameramann habe ich gearbeitet und als Cutter. Immer noch ein bisschen mit der Ausrede, naja, wenn ich Produzent werden will, dann muss ich da auch wissen, wie eine Kamera geht und wie man Regie führt. Habe aber gar nicht gemerkt, dass ich mich eigentlich ja schon längst in diesen Formaten rumtummle. Naja, und irgendwann habe ich es dann angenommen. Also habe dann gesagt, okay, es ist mein Ding und es macht mir eben auch Spaß. Und habe mich dann also hauptsächlich eben in den Fächern Regie und Drehbuch rumgedrückt. Und das eigentlich lange Zeit parallel. Auch Werbung und viele Dokus und eben auch viel geschrieben. Und als dann meine Kinder da waren, habe ich meinen letzten Spielfilm auch als Regisseur gedreht. Da waren die, glaube ich, so 4 und 6. Und da war ich, glaube ich, 10 Wochen in der Wüste und habe meine Familie nicht gesehen und eben auch vor allem meine Kinder nicht. Und das hat mir nicht gefallen. Also da gab es dann so einen Tag, als die wieder da waren. Ah nee, das war, bevor ich gefahren bin, spielte mein großer, glaube ich, freudeschöner Götterfunken auf dem Klavier in der Früh so ganz schief. Und dann dachte ich mir, krass, jetzt werde ich ihn 6 Wochen oder 8 Wochen nicht sehen. Und dann habe ich eben danach versucht, Drehbuch noch zu verstärken. Also, dass ich halt mehr schreibe als Regie führe, weil beim Drehbuchschreiben habe ich eben mehr die Möglichkeit, auch da zu bleiben. Und dann hat es sich aber Gott sei Dank auch ergeben, dass ich parallel Anfragen bekommen habe, auch als Drehbuchlehrer zu arbeiten, weil ich mich eben mit so viel mit amerikanischen Dramaturgie-Methoden beschäftigt hatte und eben auch viel Technik drauf geschafft. Und ich hatte da so einen Partner oder habe einen Partner, das ist der Florian Puchert, mit dem ich das zusammen auch so im Selbststudium ergründet habe. Und mit dem habe ich dann angefangen, Seminare anzubieten, an der HFF erst und dann auch an anderen Institutionen. Und wir haben so Formate entwickelt, wo wir auch selber viel gelernt haben. Das ist ja das Geheimnis beim Unterrichten, da lernt man am meisten für sich selber. Und dann ging das mit dem Autorendasein steil bergauf. Und das war jetzt eben die letzten 7, 8 Jahre habe ich mich hauptsächlich eben als Autor rumgetrieben und das und als Drehbuch- und Kreativitätslehrer. So. Um also den Bogen zu schließen zur Kreativität. Also heute vermittle ich mit glühenden Augen an junge Autorinnen und Autoren eben auch diese Botschaft, dass jeder ist kreativ und jeder hat eine Goldader und die muss er nur finden und zulassen. Ja, so.
Würdest du sagen, dass das deine Bestimmung ist oder ist es deine Bestimmung, selber kreativ zu sein? Also anderen die glühenden Augen zu machen oder selber das Kreative schreiben? Was ist eher deins? Was glaubst du?
Das hängt für mich zwingend zusammen. Ich wäre kein guter Lehrer in meinen Augen, wenn ich es nicht selber machen würde. Also das ist, glaube ich, auch eine Kraft, die Florian und ich haben. Wir sind ja authentisch. Also wir machen krasse Seminare und bringen denen bei, wie die schreiben ja bei uns, wenn sie Pech haben, ein ganzes Drehbuch in einem Seminar. Und wir schreiben parallel meistens noch in der Nacht oder in der Früh oder natürlich vor dem Seminar und hinter dem Seminar selber Bücher. Und dann sind wir halt auch authentische, wohlwollende Lehrer. Denn ich habe an der Filmhochschule auch Dozenten oder Dozentinnen gehabt, die kreative Fächer unterrichtet hatten und es selber gar nicht getan haben, also selber gar nicht ausgeführt haben oder in dem Fach gescheitert sind. Und dann sind es so dunkle Mentoren, also das sind keine, das ist halt, systemisch geht das nicht gut, weil sie halt praktisch das, woran sie selber gescheitert sind, können sie also ihren Schützlingen nicht gönnen, also außer sie sind, was weiß ich, Buddha. Also weil das jedes Mal, wenn sozusagen der Schützling abhebt und wirklich in den Flow kommt und Erfolg hat, ist das natürlich eigentlich ein böser Schatten für den Mentor, der es sich selber tut. Und ich kann ihnen reinen Herzens, also wenn sie Erfolg haben, freue ich mich ein Loch im Bauch und helfe denen auch meistens nach dem Studium, wenn sie das wollen, auch hier so ihren ersten Schritte oder arbeite mit ihnen auch zusammen. Also jetzt die letzten 2 großen Projekte, die ich gemacht habe, waren beides Absolventinnen von Club 23, also Seminaren, die ich gemacht habe. Und so, ich fühle mich dann auch denen sehr verbunden und freue mich über deren Kreativität und Karriere und Erfolg, weil ich es halt selber mache. So. Und es gibt genug für alle. So.
Ja, wow, wunderbar. Ist ja nicht selbstverständlich, auch wenn mittlerweile ja Authentizität immer mehr gefordert wird, heißt das aber noch lange nicht, dass man das tatsächlich auch ist. Ne? Gerade mit diesem Fake it until you make it, was ja im Augenblick gerade sehr en vogue ist, passt es natürlich nochmal umso besser, was du dann sagst. Nee, also wenn, dann mache ich das, was ich wirklich kann und gebe das auch entsprechend weiter. Und ja, es kommt zu genau den Ergebnissen, was du gerade gesagt hast. Jetzt hast du ja schon eine Menge auch erzählt, so von deinem Weg. Gab es noch so andere Weggabelungen von Momenten, wo deine Entscheidung vielleicht noch hätte geswitcht werden können? Oder war das für dich irgendwann sonnenklar, nachdem du mit Doris Durier angefangen hattest, dass du irgendwann sagtest, nee, das ist mein Baby, ich kann gar nichts anderes mehr machen?
Ja, diese Frage, also welches Projekt nehme ich an, die tobt ja ständig in mir rum. Und dann auch natürlich auch die Frage, was mache ich? Also schreibe ich nur oder führe ich nur Regie oder mache ich beides? Das sind schon krasse Fragen, die mich sehr beschäftigen. Und jetzt, seit es auch die Streamingdienste gibt, werden die Projekte auch immer größer und langfristiger. Und jetzt zum Beispiel die Sissi, da schreibe ich jetzt schon die zweite Staffel und schreibe dieses Jahr noch zwei Romane. Das ist dann ja auch dann immer richtig, richtig viel Holz. Also so eine Entscheidung dann für ein Projekt zu treffen, ist dann ja auch eine Entscheidung für jetzt bei der Sissi schon mindestens 2 Jahre, vielleicht sogar 3 Jahre. Also das bin ich gar nicht gewohnt. Und dass ich dann eben so eine großen Wegentscheidungen treffe. Also das ist ja das, was mich viel beschäftigt. Und es macht ja auch viel mit einem, ob man jetzt eben 3 Jahre Sissi schreibt oder keine Ahnung, eine Thriller-Serie für Netflix. Also das macht da was mit einem so. Und diese Wahl, die beschäftigt mich sehr, aber letztendlich, ich bin da schon auf dem richtigen Weg. So, jetzt ist da ein bisschen, jetzt sind meine Kinder flügge und freuen sich auch mal, wenn der Vater nicht zu Hause ist. Jetzt klopft auch ab und zu mal wieder die Regie an als Möglichkeit. Und ich glaube, das ist so das, was noch auf mich wartet, dass ich mal noch vielleicht mal so im ganz traditionell amerikanischen Sinne Showrunner bin, also wo ich eine Serie entwickle und die auch umsetze. So, ja, wo ich das einfach mein Ding ist, Punkt.
Das heißt, du bist also auch noch offen für die Dinge, die sich da dann zeigen mögen. Du sagst nicht, ja, nee, ich bin jetzt nur der Drehbuchautor und.
Nein. Also jetzt auch das Romanschreiben hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich entdecke bei dem Romanschreiben natürlich auch wahnsinnige Vorzüge. Also jetzt, wenn hier bei dem Podcast Leute zuhören, die sich fragen, werde ich lieber Drehbuchautorin oder Romanautorin? Das Drehbuchschreiben hat ein paar ganz beinharte Nachteile, also auch das Romanschreiben, aber das Drehbuchschreiben hat beinharte Nachteile und ich kann sie auch mal benennen. Ich habe das noch nie so klar gehört. Ich habe es in letzter Zeit mal schwer drüber nachgedacht. Und das bei dem Drehbuchschreiben ist man erstens unglaublich abhängig und einem Sperrfeuer von Feedback ausgesetzt, weil man ja das Drehbuch für einen Film schreibt und dieser Film muss finanziert werden. Und da gibt es viele Menschen, die über diesen Film entscheiden und die quatschen alle in dem Buch mit drin rum. Also mehr oder weniger. Das passiert aber auch wirklich den größten Hollywood-Autoren. Also dass dann eben ein Regisseur, am besten noch der Hauptdarsteller, die Produzentin, die Verleiherin, der internationale Vertrieb, der zweite Vertrieb, der Dramaturg vom Vertrieb. Und ich habe ja mitunter Meetings, da sitzen 8, 10, 12 Leute am Tisch und labern in dem Buch mit drin rum. Und das da sozusagen auch noch die eigene Stimme zu behalten, also den richtigen Weg zu gehen zwischen, ich setze mich dem Feedback aus und ich mach mein eigenes Ding, das ist hart. Also das ist halt, das geht nicht weg. Also da kannst du noch so etabliert sein, das geht nicht weg, weil einfach Film ist teuer. Jetzt die Sissi-Serie hat richtig, richtig viel Geld gekostet und da wollen natürlich auch die Finanziers, dass es geil wird und jeder hat eine eigene Vorstellung von dem, was Erfolg ist. So, also das wird nicht weggehen. Und bei einem Roman, das habe ich jetzt bei meinem ersten Roman gemerkt und ich habe mir ein Loch im Bauch gefreut. Also ich bin sogar bei einem sehr, sehr namhaften Verlag und hatte auch eine sehr, sehr routinierte Lektorin und eine sehr, sehr routinierte Dramaturgin oder wie heißen im Verlagswesen, Redakteurin. Das ist aber ein anderer Berufszweig als ein Filmredakteur, mal by the way. Und die beiden, da hatte ich mal das Gefühl, die sind im Dienst des Stoffes und die wollen rauskriegen, was ich möchte und helfen mir dann an den Stellen, wo ich eben das noch nicht aufs Papier gebracht habe, dann noch aufs Papier zu bringen. Also ich habe deren Arbeit an meinem Stoff als total bereichernd und beglückend und es war ein besser, nicht ein schlechter, was dann passierte. Und das war toll. Also das ist eben einfach nur im Roman, das ist beim Drehbuch nicht. Ja. Beim Drehbuch setzt du dich dann in Köln oder L.A. oder in London dann in einem Meeting und da labern dann 3 Tage lang 12 Leute auf einen. Das kann passieren. Ja, so.
Und trotzdem machst du es ja weiter.
Ja, natürlich. Also das, weil ich es auch irgendwie kann und liebe, aber das ist ein Preis, den kriege ich nicht weg. Den zahle ich eben. Es wird mal ist es besser, mal schlechter. Jetzt bei dem Projekt Sissi ist es unfassbar schön, weil ich da nur wenig Leute habe, die in das Projekt eingreifen und dann greifen die auch ein, so wie ich das gar nicht kenne. Also RTL ist zum Beispiel unglaublich tolerant und lässt mich machen oder uns machen und ist da wirklich, wirklich vorzeigbar gut. Aber es bleibt natürlich, trotzdem reibe ich mich eben an einem Sender, ich reibe mich an einem Redakteur, ich reibe mich an einem Produzenten. Und wenn es einfach nur die bösen produzentischen Dinge sind, also das haben wir drei Schlachten, wo Österreich gegen Preußen antritt oder nur eine, so ja. Und dann braucht die Geschichte aber eigentlich drei, aber finanzieren können wir nur eine. So, und das gibt ja alles im Roman nicht. Ja. Schreibst halt drei hin. Das wäre für mich auch so lustig, weil ich im Roman auch so erstmal noch am Anfang die Schere im Kopf hatte. Und das ist ja teuer. Und ich so, ach nee, das ist ja egal. So. Also das ist einer der Nachteile. Und der zweite Nachteil, der ist auch, den kriege ich nicht gelöst. Als Drehbuchautor brauchst du so zwischen 10, 15 Projekte, die hot sind und die in der Heavy Rotation sind, damit eins wird. Ja, oder vielleicht, also meine Quote ist so vielleicht 10 zu 1 oder 10 zu 2. Aber man muss ja alle 10 Projekte bedienen parallel. Also neben meiner normalen Schreibarbeit habe ich am Tag noch irgendwie 2, 3 Zooms und Brainstorming-Sessions oder Konferenzen zu anderen Projekten oder schreibe nochmal Konzepte. Und das, man leiert da so 10 andere Projekte noch mit durch und ein einziges wird. Und das ist beim Romanschreiben nicht. Also es gibt Kollegen, die haben halt, die entscheiden sich für einen Roman, dann schreiben die den anderthalb Jahre. So. Und die können sich dann mal gar nicht vorstellen, dass ich dann jeden Tag habe ich dann immer noch früh, mittags, abends, nach und nachts noch Konferenzen zu anderen Projekten, die dann aber nichts werden. Und ich kriege die Quote nicht verbessert. Das versuche ich seit Jahren, dass es vielleicht eine Quote wird von 1 zu 5 oder so. Aber es ist halt irgendwie die Projekte, da gibt es eben nicht nur einen Entscheidungsträger, der sagt, ja, ich mache das, sondern beim Roman muss man halt eben einen Verlag überzeugen, die sagen, okay, wir nehmen das ins Programm und dann macht man mit denen, geht man los. Bei einem Film sind es halt ganz viele Leute und da muss nur einer Nein sagen, denn ich habe auch schon Projekte erlebt, die waren fertig geschrieben, fertig gecastet, fertig vorbereitet, 3 Wochen vor Drehbeginn ist einer der Finanziell pleite gegangen. Das Ding so, ja. Also das wird sich nie ändern. Kann man auch in Hollywood die größten Projekte aller Zeiten.
Ich finde das so faszinierend. Ich meine ja auch, ich bin ja ein begeisterter Cineast und zu sehen, wie viele Produzenten mittlerweile an solchen Filmen dran sind. Ich weiß noch, früher gab es einen Produzenten, fertig ist. Und heute hast du ja teilweise 15 Produzenten, führende Produzenten, irre.
Ja, ja. Also das, klar. Früher gab es ja auch richtig so Studiosystem, wo halt wirklich so große Hollywood-Fabriken Filme gemacht haben. Da waren die Autoren sogar angestellt. Also es gab angestellte Autoren. Ich weiß gar nicht, ob es irgendein Studio noch gibt, die sowas haben. Aber die meisten in diesem zwei, also früher war das richtig so, angestellte Regisseure, angestellte Produzenten, angestellte Autoren. Da hatten auch so Studios einen eigenen Style in ihren Filmen, weil die halt so, das gibt's ja alles nicht mehr. Da ist man früher zum Chef gerannt, zum Produzenten und gesagt, hab hier einen geilen Stoff. Und dann sagt er, yeah, cool, Mama.
Und heute Diskussion.
Dann ist es zum ersten Produzenten, der rennt zum zweiten, der rennt zum Sender. Der Sender sagt, wir wollen gerne, aber wir haben nicht so viel Geld. Dann rennt es zur Förderung. Die Förderung sagt, ja, wollen wir, aber wir haben nicht so viel Geld. Dann rennt es zum internationalen Vertrieb. Die sagen, ja, wollen wir, aber wir müssten dann einen ORF mit reinholen. Und der wiederum will den Stoff nicht so machen, wie du ihn geschrieben hast. Und schon.
Ja, ja. Also dann doch lieber Romanautor werden. Ein paar Uno Coelho so. Zum Beispiel.
Natürlich, oder ein Ken Follett, ja, so der knallt da irgendwie jedes Jahr einen mega Schinken raus. Klar, kann ich nur empfehlen. Aber auf der anderen Seite, klar, ist, wenn man etablierter Drehbuchautor ist, kann man auch ganz gut Geld verdienen. Das ist auch so ein Ding, ja. So an einem, jetzt sagen wir mal, an einem mittelmäßig guten Drehbuch verdient man wahrscheinlich wesentlich mehr als einem mittelmäßig guten Roman. So, das ist dann die andere Seite.
Ja. Kennen das auch nur zu gut, ja, auf jeden Fall. Und die Chance, wirklich erfolgreicher Autor zu werden, muss man auch mal so sagen, es gibt ja nicht wirklich viele, die da auch richtig gut von leben können.
Ja.
Und es gibt so unglaublich viele Autoren, aber gut.
Deswegen versuche ich jetzt gerade die Mischlösung, also das Drehbuchschreiben ist für das Geld, also für das richtige, gute, gerade Geld jetzt und das Romanschreiben ist ein bisschen so, um die Seele zu reparieren, die kreative Seele, und einen Chip zu legen. Also an einem Roman kann man dann, wenn er erfolgreich ist, dann richtig verdienen. Richtig. Das geht bei dem Drehbuch nicht.
Ja,
das,
ja. Dann gehen wir doch einfach mal davon aus, dass dein Roman jetzt durch die Decke bricht.
Ich würde wirklich sagen, mich würde schon freuen, wenn er gut wahrgenommen wird. Und also ich träume bei anderen Romanprojekten schon von durch die Decke, bei dem, also könnte auch passieren, aber
wir werden sehen.
Ich bin schon zufrieden, wenn ganz andere Dinge passieren mit dem Roman.
Was würdest du wirklich sagen, waren so die berührendsten oder bewegendsten Momente auf deinem Lebensweg bisher?
Ja, also der glücklichste Moment meines Lebens, der war in Pesaro. Das ist eine kleine Stadt am Meer in Italien. Da kommt meine Frau her. Oder meine Schwiegermutter her. Meine Frau ist da lange als Kind gewesen. Die ist Halbitalienerin, aber natürlich die italienischen Wurzeln sind von da. Und da gab es also auch viele Zeiten, die wir da verbracht haben. Und da war ich mal da unten und habe ein Drehbuch geschrieben über einen Mann, der unbedingt einen ostdeutschen Kellner, der in den 80ern unbedingt mal nach Italien wollte, weil er so eine Italien-Sehnsucht hat. Und das ist ein Buch, was mich sehr berührt hat. Und das habe ich eben versucht. Die erste Fassung habe ich da unten geschrieben während eines Sommerurlaubs. Da waren wir 6 Wochen da unten in Pesaro. Und das war der letzte Tag, wo meine Familie noch dabei war. Die hatten das aufgeteilt. 3 Wochen waren sie dabei, 3 Wochen war ich dann alleine beim Schreiben. Och, sowas habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Und der letzte Tag, wo die Family dabei war, da waren meine Kinder noch ganz klein. Ich glaube so, ich weiß die Zeit noch, 2008. Da war der Große 4 und der Kleine war 2. Und dann sind wir mit einem Damenfahrrad von meiner Schwiegermutter, wir 3 am Hafen entlang gefahren. Es war der letzte Abend, es war so ein ganz lauer Abend. Und der Große saß hinten auf so einem italienischen Kindersattel, das ist nur so ein kleines Brettchen, und hatte seine Arme so um meinen Bauch geschlungen und einen Kopf unter mein T-Shirt gesteckt, weil es so ein bisschen fröstlich war. Und der Kleine saß auf so einem kleinen Kindersitz vor mir im Lenker drin und sein Haar roch nach grünem Apfelshampoo. Und da waren wir da sind wir da am Hafen an so einer Mole lang gefahren und das war ein Traummoment.
Das sehe ich. Ja. Wow, ja. Schön, dich so berührt zu sehen. Wahnsinn. Ich liebe es mit Menschen zusammen, wo du wirklich siehst, wow, das ist echt. Das ist richtig echt, was da ist. Und das ist so das, wo ich denke, ja, genau da muss unsere Welt hin. Mehr solche Roberts, bitte. Total schön. Vielen, vielen Dank dafür.